D-Radio Wissen. Update.
Zugausfälle, Verspätungen und genervte Reisende. Bahnfahrer müssen sich bald wieder auf Probleme einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue Streiks angekündigt, zum 7. Mal im aktuellen Tarifkonflikt. Und mit diesem Thema beginnen wir die Sendung heute. Ich bin Britta Wagner, hallo.
Update.
Die entscheidenden Fragen sind, wann wird gestreikt und wie lange? Aber auf diese Fragen hat GDL-Chef Klaus Weselski keine Antwort gegeben. Darüber wird seiner Aussage nach noch diskutiert. Der Streik werde aber rechtzeitig angekündigt. Vorher hatte Weselski einen Ausstand bei der Bahn von gut 4 Tagen ins Gespräch gebracht.
Nach allem, was wir bisher erleben mussten, hilft hier nur ein Mittel, den Druck über Arbeitskämpfe zu erhöhen. Man kann zwar verhandeln und man kann auch Kompromisse finden und schließen, aber das geht nicht, wenn Sie einen Gegenüber haben, der rumeiert und der das, was er eigentlich schriftlich zugestanden hat, überhaupt nicht erfüllen will.
Die GDL wirft der Bahn vor, schon gemachte Zusagen wieder zurückgenommen zu haben. Die Lokführer fordern 5% mehr Geld und eine kürzere Wochenarbeitszeit. Hauptproblem ist aber, dass die GDL auch für Mitglieder, die keine Lokführer sind, eigene Tarifverträge aushandeln will, zum Beispiel für Zugbegleiter und Lokrangierführer. Bisher werden die aber von der größeren Konkurrenzgewerkschaft EVG vertreten. Auch mit der laufen zurzeit Tarifgespräche. Die Bahn will eins unbedingt verhindern: unterschiedliche Regelungen für ein und dieselbe Berufsgruppe. Die GDL wirft der Bahn vor, auf Zeit zu spielen. Und zwar, weil im Sommer ein Gesetz in Kraft treten könnte, das pro Betrieb nur einen Tarifvertrag zulässt, den der größten Gewerkschaft.
Was sonst noch wichtig war?
Nur einfach zu sagen, wir brauchen jetzt wieder mehr Geld und wir tun gar nichts mehr und andere dann beschimpfen, das geht überhaupt nicht.
Deutliche Worte von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zum Schuldenstreit mit Griechenland. Aber es scheint etwas Bewegung in die Sache zu kommen. Griechenlands Regierung hat heute offiziell gesagt, dass sie bei der Eurogruppe eine Verlängerung des Hilfsprogramms beantragen will. Bisher ist es aber schwammig und unklar, was genau die griechische Regierung jetzt vorhat. Finanzminister Yannis Varoufakis hatte gestern Abend im ZDF gesagt, sein Land brauche Geld zur Überbrückung und werde das auch beantragen.
Wir müssen das Kreditprogramm für ein paar Monate verlängern, um genügend Stabilität zu bekommen, damit wir einen neuen Vertrag zwischen Griechenland und Europa aushandeln können. Und für diese Monate wird es natürlich 3 bis 4 Bedingungen geben.
Auf welche 3 bis 4 Bedingungen Griechenland bereit ist einzugehen und auf welche nicht, dazu sagte Varoufakis nichts. Klar ist, Griechenland braucht weitere Kredite, um eine Pleite abzuwenden. Klar ist aber auch, im Gegenzug verlangt die Eurogruppe, dass die aktuell geltenden Sparauflagen eingehalten werden. Der Sprecher von Finanzminister Schäuble erklärt eine zentrale Bedingung.
Dass die Eurogruppe von Athen erwartet, dass bereits beschlossene Reformen nicht zurückgedreht werden, dass es also kein sogenanntes Rollback gibt.
Genau das hatte aber die griechische Regierung immer wieder angekündigt, zum Beispiel Ministerpräsident Alexis Tsipras.
Wir lassen uns nicht unter Zeitdruck setzen und zu einem Kompromiss nötigen. Wir streben eine ehrliche Lösung an, die beiden Seiten Gewinn bringt. Eine Lösung ohne Sparpolitik und wir streben eine Einigung an, ohne die giftige Präsenz der Troika.
Ob Tsipras es nun aber passt oder nicht, der zeitliche Druck ist da. Schon bis kommende Woche Samstag muss eine Verlängerung der laufenden Kredite unter Dach und Fach sein. Denn klappt das nicht, läuft das Hilfsprogramm für Griechenland automatisch aus und das Land steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Inzwischen heißt es aus griechischen Regierungskreisen, dass das Land den Antrag für eine Verlängerung der laufenden Kredite morgen bei der Eurogruppe einreicht. Heute Abend steht in Griechenland erstmal ein anderer wichtiger Termin an. Gleich wählt das Parlament einen neuen Staatspräsidenten. Der Kandidat der Regierung ist der konservative Politiker Prokopis Pavlopoulos.
Das Land muss endlich aus dieser Zwickmühle herauskommen. Das Volk muss wieder Würde und Hoffnung spüren.
Die Wahl von Pavlopoulos gilt als sicher. Im Dezember war die Präsidentenwahl mit einem anderen Kandidaten gescheitert. Das hatte die Neuwahl des Parlaments und damit auch den Regierungswechsel in Griechenland ausgelöst.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Ob weitere Finanzhilfen für Griechenland sinnvoll sind, ist auch ein Thema in den sozialen Netzwerken. Ralf Gritzbeck kommentiert auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks: Da wird jetzt was verlängert, woran man sich dann eh nicht hält. Das ist doch Kamikaze-Politik. Sammy schreibt auf tagesschau.de: Stellen Sie sich doch mal eine deutsche Regierung vor, die gegen die gesamte Mittelschicht Politik machen müsste. Undenkbar, ich weiß. Doch genau das ist es, was die EU, allen voran Deutschland, von Griechenland fordert. Die Mittelschicht in Griechenland existiert schon nahezu nicht mehr. Und jede Sparmaßnahme trifft sie direkt. Ein wirtschaftlicher Umbau bedarf Zeit und Geld. Bei Erfolg hilft das langfristig der ganzen EU. Auch Orphee hat Verständnis. Nicht Griechenland alleine kann das Problem lösen. Die EU muss Griechenland die Möglichkeit geben, mit einer abgewerteten Währung die Wirtschaft anzukurbeln. Man kann das auch die Abkopplung von der EU nennen. Nur mit der Sparpolitik kann Griechenland aus diesem Teufelskreis nicht raus. Kotze hält dagegen. Dass es so weit gekommen ist, liegt auch an den Griechen selber, weil sie nicht alle Steuern zahlen. Für uns ist ein Kassenzettel mit allen Steuern normal. Dort wird oft und gerne darauf verzichtet. Und es gibt viele Reiche, die das auch gern vergessen. Unzynische Ironie findet sich bei Nutzer Duck auf Twitter. Er schreibt: Tipp für Alexis Tsipras: Stufen Sie Griechenland nicht mehr als Staat, sondern als Bank ein. Dann werden Sie gerettet, ganz ohne Bedingungen. Job erledigt.
Die ukrainische Armee zieht sich aus der umkämpften Stadt Debaltseve zurück. Das hat Präsident Petro Poroschenko bestätigt. Damit hat er zum ersten Mal gesagt, dass das ukrainische Militär den Kampf um den wichtigen Verkehrsknotenpunkt verloren hat. Ein Großteil der Truppen hat Debaltseve schon verlassen. Markus Sambale berichtet über die Situation vor Ort.
Es gibt Aufnahmen, wo man sieht, wie die Soldaten in langen Kolonnen, zum Teil zu Fuß, zum Teil sitzen sie auf Panzern, auf offenen Lastwagen, da diese Straße aus der Stadt raus, ja, quasi fliehen, laufen. Zum Teil werden sie wohl noch beschossen und versuchen, sich jetzt in Sicherheit zu bringen. Für die Männer dort ist das im ersten Moment sicherlich Erleichterung, dass man diese kriegerischen Tage der letzten Zeit hinter sich hat. Aber für die Ukraine insgesamt bedeutet das, dass diese Stadt nun in den Händen der Rebellen ist.
Die prorussischen Separatisten hatten gestern gemeldet, dass sie weite Teile von Debaltseve unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die EU wertet das als Verstoß gegen das Friedensabkommen von Minsk, genauso wie die Bundesregierung, deren Sprecher Steffen Seibert erklärte:
Es ist natürlich auch eine schwere Belastung für das Abkommen wie für die Friedenshoffnungen für die Ostukraine insgesamt.
Die Separatisten sagen dagegen, dass sich das Abkommen nicht auf Debaltseve beziehe. Die Stadt ist deswegen so bedeutend, weil sich hier wichtige Fernstraßen kreuzen, unter anderem die zwischen den Separatisten Hochburgen Donetsk und Lugansk. Außerdem brauchen die Rebellen Debaltseve für eine einfachere Verkehrsanbindung an Russland. Es gibt in der Stadt eine Eisenbahnlinie, die nach Russland führt. Karneval ist vorbei. Das merkt man auch in der Politik. Die Parteien nutzten den Aschermittwoch traditionell zum Schlagabtausch. Dabei ging es dieses Mal aber auch ausführlich um die weltweiten Krisen. Bei der CSU durfte unter anderem der Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber ans Rednerpult. Er sprach den Konflikt mit Griechenland an.
Herr Tsipras, Herr Varoufakis, sollten sich einmal überlegen, wie viele Dritte kann man der Kuh geben, die man melken will? Die Deutschen sind sehr hilfsbereit und geduldig. Aber ich weiß nicht, wie lange, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Grünen-Chef Cem Özdemir ging bei seiner Aschermittwochsrede auf die steigende Zahl der Flüchtlinge in Deutschland ein und kritisierte in diesem Zusammenhang die CSU.
Liebe CSU, wer christlich und sozial im Namen trägt, der kann Flüchtlinge nicht ausgrenzen, der darf ihnen kein Dach über den Kopf verwehren, sondern er muss ihnen helfen, wenn er nur den eigenen Parteinamen mal ernst nehmen würde, liebe Freundinnen und Freunde.
Was heute auffiel: Insgesamt fielen die Aschermittwochsreden wegen der großen Krisen in der Welt weniger heftig aus als sonst.
Was noch wichtig wird:
We need answers that go beyond a military answer.
US-Vizepräsident Joe Biden ist sich sicher, mit militärischen Mitteln alleine lässt sich gewalttätiger Extremismus nicht besiegen. In Washington läuft im Moment eine Konferenz zu dem Thema. Die Teilnehmer diskutieren, wie verhindert werden kann, dass junge Menschen überhaupt radikalisiert werden. Dafür wollen sie vermehrt auf das Internet setzen, zum Beispiel mit Toleranzkampagnen auf Facebook oder YouTube. Bisher ging es auf der Konferenz um die Antiterrormaßnahmen in den USA. Ab morgen steht der weltweite Kampf gegen Extremismus im Mittelpunkt. Vertreter aus mehr als 60 Ländern kommen dafür nach Washington. Für Deutschland nimmt die Staatssekretärin im Innenministerium teil.
Es wird halt einfach verdammt schwer. Wir müssen einfach sehen, dass wir vieles, was wir im letzten Jahr falsch gemacht haben, dann im Achtelfinale in der Saison besser machen.
Schalkes Sportvorstand Horst Held spricht vom Champions-League-Spiel heute Abend gegen Titelverteidiger Real Madrid. Vor einem Jahr gab es diese Begegnung schon einmal. Sie endete mit einer 1:6 Pleite für Schalke im Heimspiel und einer 1:3 Niederlage beim Auswärtsspiel in Spanien. Das soll heute auf keinen Fall wieder passieren. Schalke-Manager Held weiß aber, dass Real Madrid ein harter Gegner wird.
Es ist mit Bayern vielleicht die beste Mannschaft, die es zurzeit gibt auf der Welt. Und sie gehören auch zu den Top-Favoriten auf den Sieg. Wir müssen die Außenseiterrolle annehmen, aber im Fußball ist trotz alledem immer alles möglich.
Anpfiff im Achtelfinal-Hinspiel auf Schalke ist um 20.45 Uhr.
Und sonst in der Welt?
Die US-Regierung will eine Gerichtsentscheidung zur Einwanderungsreform anfechten. Ein Gericht in Texas hatte die Pläne von Präsident Barack Obama per einstweiliger Verfügung vorerst gestoppt. Geplant ist, dass rund 5 Millionen Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung nicht abgeschoben werden. 26 Bundesstaaten hatten dagegen Klage eingereicht. Sie finden, dass der Präsident damit seine Machtbefugnisse überschritten hat. Er hatte die Pläne am Kongress vorbei per Erlass durchgesetzt. Jetzt soll sich doch der Kongress damit beschäftigen. Teile der Reform sollten eigentlich heute in Kraft treten. Vor kurzem hat Indiens Premierminister Narendra Modi für seinen Anzug noch Spott und Kritik bekommen. Jetzt versteigert er ihn. Modi hatte den Anzug letzten Monat getragen, als US-Präsident Barack Obama in Indien zu Besuch war. Er ist sozusagen personalisiert. In die Streifen des Stoffs ist in winzigen Buchstaben überall Modis Narbe eingewebt. Der Anzug wird jetzt in Modis Heimatstaat Gujarat versteigert, zusammen mit rund 400 Geschenken, die der Präsident seit seinem Amtsantritt bekommen hat. Das Geld soll genutzt werden, um den Ganges zu säubern.
Wissensnachrichten.
Die Wissensnachrichten starten heute mit nichts Geringerem als Teenager-Sperma. Katrin Sielke aus den Wissensnachrichten. Es gibt Neuigkeiten über den Zusammenhang von Spermaqualität und Lebensalter. Welche sind das?
Sperma wird nicht nur im Alter schlechter, so dachte man bisher. Sperma von Teenagern ist auch nicht so dolle. Die Ergebnisse einer neuen Studie zeigen, auch Väter im jugendlichen Alter geben häufig mutiertes Erbgut weiter an ihre Kinder.
Und wie Jugendlichen sind die Väter, von denen du sprichst?
12 bis 19 Jahre. Das haben die Mediziner ausgerechnet von der Uni Münster aus Salzburg und Cambridge bei ihrer Untersuchung von 24.000 DNA-Proben. Ergebnis: Kinder von den besonders jungen Vätern 12 bis 19 weisen in ihrem Erbgut ähnlich oft Mutationen auf wie die Kinder von älteren Männern. Älter heißt in dem Fall so ab 35. Dann nimmt die Spermaqualität auch wieder ab.
Also merke ich mir, besonders jung und etwas älter sind nicht gut. Heißt das denn aber auch, dass die Jahre dazwischen dann für die Fortpflanzung am besten sind?
Genau, die 20- bis 30-Jährigen haben nach dieser Studie ein Supersperma. Die geben ihren Kindern am seltensten Erbkrankheiten mit auf den Weg.
Was sind denn das für Mutationen und Krankheiten?
Erstmal keine Panik, ne? Wenn ich als Mann jünger oder älter bin als 20 bis 30 Jahre, werden meine Kinder nicht zwingend krank. Studienergebnis war nämlich, Kinder der besonders jungen Väter weisen in ihrem Erbgut statistisch 30% häufiger diese sogenannten De Novo-Mutationen auf. De Novo-Mutationen sind Veränderungen der DNA, die in Keimzellen entstehen, also in Spermienzellen. Die Folgen für die Kinder können sein, psychische Krankheiten wie Schizophrenie, ADHS oder auch Autismus oder Fehlbildung wie ein offener Rücken, aber nicht zwingend.
Dass jetzt Sperma von älteren Männern nicht mehr so gut sein soll, verstehe ich irgendwie. Aber warum das von den Jüngeren?
Dazu haben die Mediziner nur eine Vermutung, bisher noch keinen Beweis. Sie halten es für wahrscheinlich, dass der Apparat für Spermienproduktion zu Beginn der Pubertät noch nicht so justiert ist, wie es sein sollte. Also noch nicht so geübt im Grunde.
Also wir merken uns aus dieser Nachricht, dass das beste Sperma die 20- bis 30-Jährigen haben.
Das ist die wichtige Information.
Genau. Genau. Und einen anderen Superlativ hast du aber auch noch mitgebracht.
Ja, das stärkste Naturmaterial der Welt ist nicht länger die Seide von Spinnen. Materialforscher aus Großbritannien haben eine kleine Schnecke entdeckt, die ein noch festeres Material in sich birgt.
Okay, eine Schnecke, also was Glitschiges, und der superfeste Stoff steckt dann im harten Schneckenhäuschen oder wie?
Nee, es wird ein bisschen unappetitlich. Bei der Schnecke geht es um die Napfschnecke, die lebt auf Felsen am Meer, zum Beispiel an der Nordsee. Und diese Napfschnecke hat viele, viele kleine Zähne auf ihrer Zunge. Und darin steckt das feste Material. Also mit der Zunge schrappt sie übrigens Algen von den Felsen zur Nahrungsaufnahme.
Okay, also die unscheinbare Napfschnecke ist ein Tier, deren Zunge man sich merken sollte. Aber die Zungen von Pinguinen sind heute auch großes Thema.
Ja, chinesische und US-amerikanische Biologen haben herausgefunden, dass Pinguine nur sauer und salzig schmecken können. Nicht aber süß oder bitter oder Umami, das typisch ist für Fleisch oder Fisch.
Na, das ist jetzt ja blöd, dann können ihre Hauptnahrung die Fische also gar nicht schmecken?
Richtig. Das haben sie im Laufe der Evolution wohl verlernt, schreiben die Biologen. Ein Grund dafür könnte sein, dass Geschmacksrezeptoren für süß, bitter und Umami in kalten Lebensräumen wie der Arktis nicht besonders gut funktionieren.
Das ist ja ganz schön bitter für die süßen Pinguine. Danke, Katrin Seelke.
Wetter.
Heute Abend und heute Nacht gibt es im Süden und in der Mitte von Deutschland dichten Nebel. Dazu kann es stellenweise glatt werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und minus 5 Grad. Morgen bleibt es weitgehend grau. Nur im Norden kann man auf längere Sonnenphasen hoffen. Die maximalen Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.